Ja, ist jemand von euch oder war jemand von euch früher gerne in den Bergen unterwegs? Jawohl, das sind ja ein paar, das ist schon mal super. Wenn das so ist, dann weißt du, wovon ich spreche, wenn ich von Gipfelglück spreche. Also wenn du schon die Wanderung genießt, diese Wegstrecke, auf der sich dir immer wieder neue Perspektiven eröffnen, mal läufst du an so einem plätschernden Bach entlang, mal stehst du plötzlich vor so einer schönen Blumenwiese oder hast irgendwie, kommst um eine Ecke und hast plötzlich eine super Aussicht in so ein Tal hinein. Mal läufst du durch schattige Wälder, irgendwann lässt du dann die Baumgrenze hinter dir, dann wird es echt anstrengend, dann wird der Weg felsig und dann spürst du Muskeln, von deren Existenz du vorher gar nichts gewusst hast und so. Aber dafür kannst du dann auch über weite Strecken richtig wirklich weit gucken, so in Täler hinein oder so auf majestätische Bergketten und so. Und dann ist dieser Moment da, du stehst endlich am Gipfelkreuz, ne? Und du bist noch ganz außer Atem und du gönnst dir erstmal einen kräftigen Schluck aus deiner Wasserflasche, hast du dir auf den letzten Metern gespart. Und dann genießt du die Aussicht. Und stell dir vor, es ist so richtig klares Wetter und du kannst so richtig weit gucken und du stehst da und genießt. Das ist Gipfelglück. Und dieses Gipfelglück, das ich jetzt beschrieben habe, das kannst du nur erleben, wenn du auch wirklich selbst in den Bergen unterwegs bist. So aus zweiter Hand, ist das halt nicht so dasselbe. Aber so besondere Bergmomente und Gipfelglück im übertragenen Sinne, das kann jeder von uns erleben, weil das können wir auch im Flachland erleben. So, wenn uns etwas besonders berührt, ermutigt, wenn wir irgendwie Menschen begegnen und wir gehen aus dieser Begegnung, aus diesem Gespräch so richtig gestärkt wieder raus. Wenn etwas vielleicht sogar prägend und richtungsweisend für unser gesamtes weiteres Leben ist, dann handelt es sich wahrscheinlich sogar um ein überirdisches Gipfelglück, wie du es nur erleben kannst, in der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und in der Bibel gibt es viele solcher besonderen Bergmomente, von denen berichtet wird. Also da steigen Menschen wirklich auf einen echten Berg so hinauf und dann oben auf dem Berg passiert irgendwas. Da begegnet Gott ihnen in besonderer Weise, zeigt seine Macht und Herrlichkeit, gibt den Menschen besondere Einsichten und auch Aussichten und so. Und einer dieser Bergmomente ist zum Beispiel, den erlebt Mose, als er da 40 Tage und 40 Nächte auf dem Sinai ist, um das Gesetz Gottes zu empfangen. Und ich gehe davon aus, das ist eine wahnsinnig intensive Zeit für Mose. Bevor Mose stirbt, geht er wieder auf einen Berg, auf den Nebo. Und von dort hat er ein sagenhaften Ausblick auf das ganze Land der Verheißung. Mose selbst darf ja nicht mehr mit hinein und er weiß das, aber Gott gönnt ihm das einfach, dass Mose nochmal sieht, ja, ich habe meinen Auftrag erfüllt, ich habe das Volk bis hierher gebracht und ich habe so das Ziel quasi erreicht. Und dann sagt er zu Gott zu Mose, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob für ihre Nachkommen versprochen habe. Du wirst nicht mit hineingehen, aber ich wollte, dass du es mit eigenen Augen siehst. Elia erlebt auch so einen besonderen Bergmoment. Also Elia ist ja ein Prophet Gottes, eben mit einem besonderen Bergerlebnis. Elia wird ja zu Ahab gesandt und Ahab ist König in Israel, also im Nordreich des geteilten Israel. Und von Ahab heißt es, dass er mehr als all seine Vorgänger das tat, was abscheulich war in den Augen Gottes. Und Ahab heiratet Isebel. Isebel ist eine ganz brandgefährliche Frau, eine fanatische Anhängerin des Baalskultes. Und zu Ahab wird jetzt Elia gesandt. Und im Auftrag Gottes legt sich Elia mit 450 Baalspropheten an und trägt den Sieg davon. Und das alles geschieht auf dem Berg Karmel. Und das Volk Israel soll auch dahin kommen. Und vor den Augen dieses versammelten Volkes zeigt Gott, dass er der wahre Gott und Herr ist. Auf sehr eindrucksvolle Art und Weise. Und es gibt noch ganz viele andere Bergmomente in der Bibel. Vielleicht macht ihr euch mal selbst auf der Suche, wir euch alles vorne wegnehmen, und durchforscht mal eure Bibel nach besonderen Bergmomenten. Also das ist hochinteressant. Und ich möchte mir mit euch heute auch einen noch anderen Bergmoment angucken in der Bibel. Und das ist von den besonderen Bergmomenten noch ein besonders besonderer. Also für Petrus, Jakobus und Johannes auf jeden Fall, die dabei sind, aber auch für die Gemeinde heute ist es wirklich sehr bedeutungsvoll und auch sehr spannend, dieser Bergmoment damals. Und da lese ich aus dem Bericht von Lukas, aus Kapitel 9, die Verse 28 bis 36 nach der neuen Genfer Übersetzung. Und ich gehe da jetzt so abschnittsweise, also so ein bisschen Vers für Vers vor. Und genau, also schauen wir uns erstmal Vers 28 an. Etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Also zu diesem Zeitpunkt sind die 12 Jünger schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs und sie haben schon einiges mit ihm erlebt, sie konnten ihn schon beobachten, wie er Menschen begegnet, wie er Menschen heilt und sie befreit aus der Macht von Dämonen. Und sie werden auch schon in das eine oder andere Wunder mit einbezogen, die Jünger. Also sehr eindrucksvoll, also wirklich so ein Bergmoment ist für sie, als Jesus ihnen Kraft und Vollmacht gibt und sie dann rausschickt in die umliegenden Städte und Dörfer, je zu zweit, Jesus kommt nicht mit und die Jünger sollen dann so von Haus zu Haus ziehen, sollen die frohe Botschaft von Jesus Christus verkünden und Kranke heilen und Menschen aus dem Griff von Dämonen befreien und so. Und sie machen das und gehen ein bisschen mit zitternden Knien los, aber als sie wieder zurückkommen, also sind sie total begeistert und kriegen sich gar nicht mehr ein, was sie alles mit Gott erlebt haben. Also das ist so ein ganz besonderer Bergmoment. Oder auch als sie auf Jesu Geheiß 5 Brote und 2 Fische an 5000 Männer und ihre Familien verteilen. Alle werden satt und am Schluss bleiben noch 12 Körbe voll übrig, also auch so ein besonderer Bergmoment. Und dann kommt ein ganz besonderer Bergmoment, das ist nämlich der Moment, in dem die Jünger erkennen, wer Jesus ist. Und plötzlich haben sie diese Gewissheit und diese Erkenntnis in ihrem Herzen, Moment mal, der Jesus, der Rabbi, mit dem wir hier unterwegs sind, das ist der von Gott angekündigte und gesandte Messias, der Retter. Das ist ein ganz bewegender Bergmoment. Ja, und direkt danach Talfahrt, aber so richtig rasant, weil Jesus spricht da das erste Mal von seinem Leiden, davon, dass er wirklich viel leiden muss, dass er angegriffen wird, dass er verleumdet wird, dass er geschlagen und misshandelt wird und schließlich am Kreuz hingerichtet wird. Dass er wieder auferstehen wird. Das erzählt er den Jüngern in diesem Zusammenhang auch. Aber ob das wirklich bei ihnen ankommt, also diese Sache mit dem Leiden, ja, das klingt ja gar nicht gut, ne? Und das ist auch sicherlich nicht das, was sie sich von Jesus erhoffen und erwarten. Und dann wendet Jesus sich an alle Menschen, also diese gesamte Volksmenge, die sich da wieder mal versammelt hat, um Jesus zu hören. Und dann macht er ihnen deutlich, wenn du mir nachfolgst, dann kostet dich das alles. Also du kannst nicht mich dein Herr nennen und gleichzeitig dem nachjagen, was du dir vom Leben erhoffst und erträumst und dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen gestalten. Also entweder hängst du dich an das, was du hast oder an das, was du im Leben erreichen willst, oder du hängst dich an mich. Ganz. Also so ein bisschen Nachfolge geht nicht. Und das ist schon harte Kost. Und das hat auch nicht jeder so gern gehört. Aber Jesus geht's ja, also Jesus mutet Menschen ja wirklich die Wahrheit zu. Und es geht ihm ja nicht darum, irgendwie werbewirksam jetzt möglichst viele Nachfolger einzufangen, also so Kunden quasi zu fangen, ja. Wo es letztlich egal ist, ob du hinterher mit ganzem Herzen dabei bist oder ob du überhaupt dabei bist, Hauptsache die Zahlen stimmen. Jesus verkauft dir ja keine Idee, sondern Jesus schenkt dir volles, echtes Leben in Ewigkeit. Und am Schluss sagt Jesus dann, und das ist eben das, worauf sich dieser erste Vers hier bezieht, nachdem Jesus das gesagt hatte, da sagt er nämlich am Schluss: Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes, also seine Königsherrschaft, gesehen haben. Also bis sie etwas von dem, was Gottes Reich ausmacht, in dieser Welt schon sehen. Vorher werden sie nicht sterben. Und so kommt es dann ja auch. Eine Woche später nämlich, da steigt Jesus mit seinen Jüngern auf den Berg rauf und dann nimmt er, also mit drei, ne, Petrus, Johannes und Jakobus, die drei, die dürfen manches sehen, was die anderen Jünger nicht mitbekommen. Also zum Beispiel, als Jesus die Tochter des Jairus vom Tod auferweckt hat, und in dieses Zimmer geht, wo das Mädchen liegt, dann nimmt er auch nur Petrus, Jakobus und Johannes mit und sie dürfen diesen besonderen Bergmoment mit ihm erleben. Und hier jetzt sind sie wieder dabei. Und Jesus betet und dann heißt es in Vers 29, während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Also die Rede ist jetzt von einem überwältigend strahlenden Glanz. Dieses Weiß der Kleider, das ist ein absolut, ein reines Weiß. Also weiß, weiß, weiß. Also das kriegen wir mit dem weißen Riesen nicht hin in unserer Wäsche. Das kriegen wir auch nicht mit der stärksten Bleiche des Jahrhunderts hin. Weil das ist ein reines, ein glänzendes, ein alles überstrahlendes Licht und ein Weiß überirdisch, weil es ist eben nicht von dieser Welt. Jesu Aussehen verändert sich, während er betet, komplett. Und während er in Kontakt ist mit dem Vater im Himmel, während er eintritt in die himmlische Welt, er ist immer noch da, in menschlicher Gestalt auf dem Berg. Gleichzeitig wird aber sein Aussehen verwandelt. Während er eben da in Kontakt ist mit der himmlischen Welt. Das ist ja die Welt, die unseren natürlichen Augen verborgen ist, die aber trotzdem ganz real ist und in der wir mit Jesus auch schon jetzt leben dürfen. Als Jesus mit seinen drei Freunden auf den Berg raufsteigt, da sieht er völlig normal aus, also wie jeder andere Mensch auch, wie jetzt eben Petrus und Jakobus und Johannes und so genau auch aus. Und während er da betet, da verändert sich sein Aussehen, er strahlt von innen heraus und das hält eben auch die Kleidung, hält diese Strahlen nicht auf, weil die wird ja selbst ganz strahlend. Und das ist ein über die Maßen helles Leuchten. Und das ist die Herrlichkeit Gottes, die der Vater auf seinen Sohn legt. Und sie manifestiert sich, während Jesus betet, in diesem übernatürlichen Glanz, der ungehindert durch Jesus hindurchstrahlt. Und Ähnliches wird uns auch von Mose berichtet. Das haben wir ja auch gerade schon gehört in der Textlesung. Also bei Mose ist das nicht so umfassend wie bei Jesus, aber auch sehr eindrucksvoll. Im Gegensatz zu Jesus ist ja Mose auch ausschließlich Mensch. Also er ist ja nicht Mensch und Gott, sondern ausschließlich Mensch. Aber er ist ein Mensch mit einer besonders engen Beziehung zu Gott. Im Alten Bund, das ist ja auch noch, da war ja auch generell dieser Abstand, ne? Das war ja auch noch größer, das ging dann über Priester und so, der Kontakt. Und das ist wirklich, also Mose gehört einfach zu den Leuten, die wirklich im Alten Bund eine außergewöhnlich enge Beziehung zu Gott haben. Und es heißt von Mose, Gott spricht mit Mose wie ein Mensch mit seinem Freund. In 2. Mose 33. Und was passiert bei Mose? Sein Gesicht leuchtet. Und dieses Phänomen fängt an, als Mose das Gesetz von Gott empfängt auf dem Sinai. Und er kommt dann vom Berg runter, haben wir ja eben so gehört, auf seinem Gesicht liegt eben dieses strahlende Leuchten, das auch überirdisch ist. Ja, und Mose selbst, der merkt das ja überhaupt nicht, der kommt da jetzt runter, aber die anderen, die sehen das natürlich alle und sie treten erstmal zurück, weil das ist, das ist verstörend für sie, erstmal im ersten Moment, was passiert denn da, ja, und Mose holt sie dann ja heran und gibt Gottes Anweisungen weiter und anschließend verhüllt er sein Gesicht mit einem Tuch. Und ab da macht Mose das immer so. Wenn er also in das Zelt der Begegnung geht, um mit dem Herrn zu reden, dann nimmt er dieses Tuch ab und er lässt es auch ab, während er dem Volk dann weitergibt, was er ihnen im Auftrag Gottes sagen soll. Und danach verhüllt er sein Gesicht wieder mit einem Tuch, nimmt es dann wieder ab, wenn er das nächste Mal ins Zelt der Begegnung geht. Und so, und während er aber von Gott die Botschaften weitergibt, kann das Volk auch sein leuchtendes Gesicht sehen. Und dann zieht er das Tuch eben wieder über und nimmt erst wieder ab, wenn er nächste Mal zum Gespräch mit Gott geht. Also hier sehen wir schon im Alten Bund, wie Gott seine Herrlichkeit an einem Menschen zeigt. Und wir sehen hier auch schon, wie Gottes Gegenwart und der Kontakt mit ihm Menschen verwandelt. Ja, zurück zu Jesus auf den Berg. Hier kommt es jetzt zu einem außergewöhnlichen Gipfeltreffen. Ich lese die Verse 30 und 31. Auf einmal erschienen zwei Männer im himmlischen Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Die Himmelswelt verbindet sich jetzt mit Jesus auf der Erde und die Grenzen verfließen in diesem Moment und zwei Männer im himmlischen Glanz treten an Jesus heran. Und das sind Mose und Elia. Und Mose und Elia, das sind ja zwei Schlüsselfiguren im Alten Testament. Mose, der Freund Gottes mit dem außergewöhnlichen Auftrag. Durch ihn wird das Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit und bis zum gelobten Land geführt. Und durch Mose gibt Gott seinem Volk auch sein Gesetz. Und Elia ist einer der größten Propheten in der Bibel. Und der Name Elia, der bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Und so lebt Elia auch. Also das merkt man wirklich seinem Leben auch an. Wie Mose hat auch Elia eine ganz enge Beziehung von Gott, zu Gott, die wirklich vom absoluten Vertrauen auf Gott geprägt ist. Elia lebt im 9. Jahrhundert vor Christus und der Baalskult mit seinen furchtbaren Ritualen, der boomt auch im Volk Gottes. Die übernehmen diese schrecklichen Rituale und die Anbetung Baals. Und Elias Botschaft im Auftrag Gottes ist jetzt, hört auf damit. Wendet euch wieder eurem Gott zu, eurem Herrn, haltet euch an das, was er euch sagt. Und Mose und Elia, die erfüllen ihren Auftrag in dieser Welt und beide verlassen dann die, diese Welt auf etwas ungewöhnlichere Art und Weise, sage ich mal. Also Mose stirbt schon, das ist schon soweit normal. Aber es heißt, als Mose stirbt, da ist er 120 Jahre alt und seine Kraft ist ungebrochen. Der ist also immer noch fit wie ein Turnschuh. Der braucht keine Brille, der braucht kein Hörgerät, der braucht gar nichts. Der ist absolut fit wie in jungen Jahren. Und Gott hatte ihm aber ja schon angekündigt, dass er nicht mehr ins gelobte Land mit darf. Also er stirbt jetzt vorher. Und sein Leichnam, der wird jetzt nicht vom Menschen begraben, sondern Gott selbst beerdigt Mose. Und niemand erfährt, wo genau sich jetzt das Grab von Mose befindet. Könnt ihr in 5. Mose 34 nachlesen. Und Elia, der stirbt überhaupt nicht, sondern der wird entrückt. Das heißt also, Gott holt Elia mitten aus dem Leben heraus in sein himmlisches Reich. Das ist cool, ne? Und Elias Nachfolger als Prophet, der wird Augenzeuge dessen. Und das, lest euch das auch mal zu Hause in Ruhe durch. 2. Könige 2, weil das ist so genial. Elia ist da mit Elisa unterwegs und Elia weiß, dass jetzt der Punkt bald kommt, wo er zu Gott geht. Und er versucht da immer, Elisa loszuwerden und sagt immer so, ja, von hier ab gehe ich alleine weiter, geh du schon mal. Und Elisa lässt sich nicht abschütteln und genau, ist also bis zum letzten Moment bei ihm und erlebt das dann mit, wie Elia da vor seinen Augen sozusagen abgeholt wird und in die himmlische Welt verschwindet. Also Mose und Elia, zwei Diener des alten Bundes, die kommen jetzt zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, der diesen Bund bald einsetzen und mit seinem eigenen Blut besiegeln wird. Also zu diesem Zeitpunkt bald, das lag ja noch vor ihm. Und jetzt kommen Mose und Elia und reden mit Jesus über das, was kommt. Hier in der Übersetzung heißt es über sein Ende, in anderen Bibelübersetzungen heißt es über seinen Ausgang. Ursprünglich steht da wohl das Wort Exodus. Ist natürlich auch super interessant, erinnert auch wieder an das Volk Gottes, als sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit werden. Also sie reden mit Jesus über seinen Tod am Kreuz, über das, was er leiden wird, über seine Auferstehung, über dass er wieder zu seinem Vater zurückgeht und wie durch all das, was da geschieht, und worauf Jesus sich einlässt und wozu er bereit ist und was er in Gottes Auftrag tut, wie durch all das dieser neue Bund in Existenz kommt. Also über all das sprechen sie mit ihm. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Stärkung für Jesus ist? In diesem Moment seines Weges, wo er das jetzt den Jüngern auch schon gesagt hat, wo jetzt deutlich sichtbar wirklich so dieser absolute Leidensweg beginnt. Mose als Repräsentant des Gesetzes, Elia als Repräsentant der Propheten begegnen Jesus, der den alten Bund in allem erfüllt und der Mittler und der Garant eines neuen, besseren Bundes ist, eines Gnadenbundes. Das ist ein wirklich absolut außergewöhnliches Gipfeltreffen. Und Petrus, Jakobus und Johannes, genau, die dürfen Augenzeugen dieses Gipfeltreffens sein. Sie dürfen die Herrlichkeit Jesu mit eigenen Augen sehen. Das Licht, das alles umstrahlt, diesen wunderbaren Glanz. Und sie sehen Mose und Elia. Und das ist auch wieder hochinteressant, weil Jesus stellt seinen Jüngern Mose und Elia nicht vor. Also Jesus kennt sie ja schon, er hat ja schon mit ihnen zusammen gelebt, ne, im himmlischen Reich. Aber Petrus, Jakobus und Johannes haben die natürlich noch nicht mit eigenen Augen gesehen, aber sie kennen natürlich diese Geschichten der vorherigen Generationen. Aber Jesus muss sie ihnen nicht vorstellen. Sie sehen die beiden und sie wissen zweifelsfrei, das sind Mose und Elia. So, und das alles sehen die drei Jünger, nachdem sie aufwachen. Denn erstmal schlafen sie ein. Da lese ich noch Vers 32 und 33. Genau. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus: Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir werden drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Ja, und was die drei, also Petrus, Jakobus und Johannes, an diesem Tag auch noch nicht wissen, es wird ihnen nochmal passieren, dass sie in einem entscheidenden Moment einschlafen, nämlich in Gethsemane, in der Nacht der Verhaftung, als Jesus sie auch ein Stück weiter noch mit hineinnimmt und sie bittet, mit ihm zu wachen und zu beten, während Jesus fast zusammenbricht unter der Last seines Auftrags. Aber die Männer schlafen ein, während Jesus unter Schweiß und Blut und Tränen seinen Willen, dem Willen seines Vaters, unterordnet. Und in Gethsemane weckt Jesus sie auf zweimal, dazwischen lässt er sie schlafen, weil sie schlafen ja mehrmals ein. Hier jetzt wachen sie von selbst auf. So, also ohne, dass Jesus sie jetzt aufweckt. Und dann, also stellt euch das mal vor, sie dämmern da vor sich hin und dann schlagen sie die Augen auf und dann sind sie mittendrin in diesem überirdischen, grandiosen Bergmoment. Das ist überwältigend, was sie da sehen. Das ist spektakulär und das ist wunderschön. Einige Stunden vorher noch, da waren sie ganz unten und da hatte Jesus mit ihnen über sein Leiden gesprochen und über all das, was kommen wird und was erstmal wirklich furchtbar ist. Und da waren sie ganz unten und jetzt auf diesem Berg erleben sie dieses überirdische Gipfelglück. Und da möchten sie einfach gerne Hütten bauen, weil da möchten sie bleiben, das möchten sie festhalten. Sie möchten in dieser himmlischen Atmosphäre bleiben, mit diesem Abstand zum Tal, ja, in diesem Gipfelglück, mit allem, was sie da gerade erleben. Das kann man verstehen, oder? Weil ehrlich, da oben auf dem Berg, mit all dem, was sie da sehen, da ist wirklich, wirklich gut sein. Und sie dürfen diesen stärkenden Bergmoment erleben. Und Jesus gönnt ihnen das von Herzen. Und er hat sie ja selbst mit da hochgenommen. Aber irgendwann müssen sie halt wieder runter vom Berg. Runter in ihr normales Leben mit all dem, was dann wieder an Herausforderungen auf sie zukommt. Das ist aber gar nicht schlimm. Weil Jesus schickt sie ja nicht allein runter. Er geht ja mit ihnen runter. An diesem Tag noch in menschlicher Gestalt, später dann in der Gestalt des Heiligen Geistes, der sie lehrt, der sie leitet, der sie unterstützt, der sie begabt, der sie freisetzt, die Botschaft von Jesus Christus weiterzutragen, der sie immer tiefer in die Beziehung zu Jesus Christus hineinführt und einfach durch sie handelt und so. Also Jesu Jünger sind nie allein, nie. Jesus ist immer da, in ihnen. Das war damals so und das ist heute auch nicht anders. In diesen besonderen Bergmomenten, wenn die Jünger Jesu überirdisches Gipfelglück erleben, aber auch genauso im ganz normalen Alltag mit all seinen Herausforderungen und auch in den Krisenzeiten, wenn es so richtig, richtig tief geht. Ja, im Psalm 23 ist vom Tal der Todesschatten die Rede. Also das ist wirklich, wenn es richtig tief und schlimm wird. Auch dann ist Jesus da, immer. Und er gönnt uns auch diese besonderen, wirklich Gottesbegegnungen und auch diese besonderen Highlights, sage ich jetzt mal, dieses überirdische Gipfelglück, das so prägend und ermutigend für unser Leben ist. Er gönnt uns das wirklich von Herzen und wir nehmen es dann hoffentlich auch mit ganzem Herzen auf und bewahren es tief in unserem Herzen. Aber er will uns ja auch in unserem ganz normalen Alltag begegnen, will uns erfüllen und hoffentlich lassen wir uns dann auch darauf ein. Ja, bevor es wieder runtergeht vom Berg, geschieht noch Folgendes, und da lese ich jetzt die Verse 34 bis 36, also die letzten Verse. Während er, also Petrus, noch redete, eben diese Sache mit den Hütten, während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihre Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemandem etwas davon. Plötzlich ist da diese Wolke. Und das ist keine natürliche Wolke, also so eine Schönwetterwolke oder so eine Regenwolke. Das ist eine übernatürliche Wolke, nämlich die Wolke der Gegenwart Gottes. Und mich erinnert das immer an diese Wolke in der Wüste, die das Volk in der Wüste geleitet hat. Und Petrus, Jakobus und Johannes, davon können wir ausgehen, die denken auch sofort an diese Wolke, weil sie kennen diese Geschichten ja auch. In der Wüste ist es ja so, dass diese Wolke das Zelt Gottes, das Heiligtum, bedeckt, also dass sich diese Wolke quasi auf dem Heiligtum niederlässt. Und solange das Volk lagern soll, bleibt diese Wolke da. Und wenn sie sich erhebt, dann ist es Zeit zum Aufbruch. Und dann bewegt sich diese Wolke quasi vor dem Volk her. Und damit sie die auch nachts sehen, weil oft es ist ja auch so, dass sie nachts nochmal losgehen, damit sie die auch nachts sehen, leuchtet diese Wolke in der Nacht wie ein Feuer. Also diese Wolke ist immer da, sichtbar. Und in dieser Wolke ist Gott. Und jetzt gibt es auch in dieser Zeit eine ganz interessante Geschichte. Leute, das ist so spannend. Lest das euch alles nochmal nach. Also, okay. Also, da gibt es, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte im Hinterkopf habt. Da gibt es ja diesen Moment, als Miriam und Aaron, die ja quasi so, Mose ist der Leiter, Miriam und Aaron werden ihm ja zur Seite gestellt, sie sollen ihn ja unterstützen. Und Miriam und Aaron lehnen sich dann mal gegen Mose auf. Sie stellen ihn als Leiter in Frage, ja, und machen ihm Vorwürfe und sagen so, er wird sich da selbst was herausnehmen und das wäre jetzt gar nicht von Gott und so weiter. Also wirklich schlimm. Und da greift Gott persönlich ein und dann befiehlt er den dreien, also Mose, Aaron und Miriam, dass sie zum Zelt der Begegnung kommen. Und Gott selbst stellt sich in einer Wolkensäule vor das Zelt, also an den Eingang des Zeltes. Und dann spricht er aus dieser Wolke zu Aaron und Miriam. Habe ich euch mitgebracht. Und sagt, hört mir gut zu. Wenn ich, der Herr, euch einen Propheten sende, dann offenbare ich mich ihm durch Visionen und rede mit ihm durch Träume. Aber mit Mose halte ich es anders. Er ist mein treuer Diener und ihm habe ich mein ganzes Volk anvertraut. Mit ihm rede ich wie ein Mensch zu einem anderen, mit verständlichen Worten und nicht in Rätseln. Ja, er darf sogar meine Gestalt sehen. Wie könnt ihr es wagen, meinen Diener Mose so anzugreifen? Na, und das sagt Gott jetzt aus der Wolke heraus. Und zu Petrus, Jakobus und Johannes redet Gott an diesem Tag auch aus einer Wolke. Und wie, da hat er sich Miriam und Aaron in der Wüste gegenüber zu Mose gestellt als seinem Diener. Und Petrus, Jakobus und Johannes stellt er sich Jesus, also sagt er nochmal, bestätigt er nochmal, dass Jesus eben sein Auserwählter und sein Sohn ist. Und das ist ja genau das, was die drei vorher schon erkannt haben. Aber jetzt bekommen sie von Gott selbst aus der Wolke heraus nochmal die Bestätigung dafür. Und er sagt ihnen eben, das ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Und als Jesus getauft wurde, da hat Gott ja auch gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen gefunden. Und jetzt spricht er den Jüngern gegenüber von Jesus als seinem Sohn und seinem Auserwählten. Und das ist in diesem Moment sehr bedeutungsvoll, nämlich hier wird der Unterschied zu den alttestamentlichen Gottesmännern deutlich. Auch Mose und auch Elia sind ja von Gott erwählt worden für ihre jeweiligen Aufträge. Aber Jesu Erwählung ist eine ganz besondere, weil Jesus als Sohn ist zum Erbe erwählt. Und auch seine Botschaft, also Mose und Elia haben als Diener Gottes das verkündet, was Gott ihnen aufgetragen hat. Wenn Jesus spricht, dann spricht er als Sohn und Gebieter. Und wie die Jünger damals, sollen auch wir Jünger heute auf Jesus hören und ihm gehorchen. Und durch den Heiligen Geist können wir das auch. Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Ja, und plötzlich ist Jesus wieder allein da. Aber die drei Jünger, die stehen noch ganz unter dem Eindruck dessen, was sie soeben erlebt haben. Im Matthäus- und Markus-Evangelium, da wird das auch berichtet, diese Situation. Und dann wird gesagt, dass Jesus den Jüngern verbietet, vorerst über dieses Erleben zu reden. Das dürfen sie erst nach seiner Auferstehung. Lukas erwähnt das nicht, also dass Jesus seinen Jüngern jetzt noch so ein Redeverbot erteilt hätte. Vielleicht ist es ihm nicht so wichtig. Ich dachte, ja, wahrscheinlich ist es auch gar nicht so wichtig, weil die Jünger sowieso sprachlos sind. Also man muss sich ja mal überlegen, was sie da eben miterlebt haben. Ja, also sie haben ja überhaupt noch gar keine Worte für das Erlebte. Sie können das ja noch gar nicht richtig einordnen. Aber sie vergessen diesen besonderen Bergmoment nie mehr in ihrem Leben. Petrus nimmt ja auch später darauf noch Bezug, haben wir auch in der Textlesung gehört. Also dass sie Augenzeugen sind. Und sie sind dann ja auch glaubwürdige Augenzeugen. Und später werden sie auch sprachfähig. Da werden sie erfüllt vom Heiligen Geist, geben sie wirklich frei und froh die Botschaft von Jesus Christus weiter, reden von dem, was sie gesehen und was sie gehört haben, eben als glaubwürdige Augenzeugen, erfüllt vom Heiligen Geist und voller Freude verkünden sie Jesus als den Christus. Da ist Jesus dann ja nicht mehr als Mensch bei ihnen, aber im Geist sind sie eben enger mit dem Herrn verbunden und mit ihm unterwegs als vorher sogar. Und so eng verbunden will Jesus auch mit seiner Gemeinde heute unterwegs sein. Und wir leben in wirklich spannenden Zeiten. Und wir leben im neuen Bund. Wir dürfen gerechtfertigt sein in Jesus Christus, erfüllt vom Heiligen Geist, mit freiem Zugang zum Vater, zur himmlischen Welt schon jetzt. Wir dürfen schon jetzt in der Fülle des Vaters leben. Wir dürfen uns in dieser Welt bewegen, in der wir schon jetzt Bürger sind, auch wenn wir noch auf dieser Welt leben, sind wir schon Bürger in Gottes Welt, die unseren natürlichen Augen noch verborgen ist, zu der wir aber im Glauben schon Zugang haben. Das ist grandios. Gott lässt sich finden, oben auf dem Berg, genauso wie unten im Tal. Amen. Ich noch beten. Lieber Vater, danke für deine Liebe, die du uns schenkst. Du hast uns geliebt von jeher, noch bevor wir überhaupt denken konnten, noch bevor wir geboren sind und unsere Eltern etwas von uns ahnten. Da hast du uns schon gesehen und schon geliebt. Und diese Liebe, die ist so, ja, die ist unfassbar. Aber wir dürfen sie wirklich im Glauben annehmen. Wir dürfen in deiner Gnade leben, die du uns in Jesus Christus schenkst. Danke, Jesus, dass du diesen schweren Weg bis zum Ende gegangen bist, obwohl du hättest abbrechen können, aber du bist geblieben und bist ihn gegangen aus Liebe zu uns, und dafür können wir dir gar nicht genug danken. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir Teil deiner Familie sein dürfen, Teil deines Volkes, dass wir mit dir verbunden sein dürfen. Danke, dass wir, ja, dass du uns nicht allein hier auf der Erde lässt, so dass wir irgendwie sehen müssen, wie wir selbst zurechtkommen, sondern dass du uns mit dem Heiligen Geist ausrüstest. Danke, dass wir keine Waisenkinder sind, sondern dass wir in enger Verbindung mit dem Vater leben dürfen, dass wir uns erfüllen lassen dürfen vom Heiligen Geist, und wir wollen ihm gerne Raum in uns geben und dich einfach in alle Bereiche unseres Lebens hineinlassen und bitten dich, dass du alle Bereiche erfüllst. Danke, dass du uns auch zeigen willst, wo wir auf Wegen unterwegs sind, die uns von dir wegführen, die gar nicht gut für uns sind. Und wir merken es vielleicht gar nicht, wo wir vielleicht Kompromisse schließen, die nicht gut sind, wo wir ja nicht mehr mit ganzem Herzen an dir dran sind. Und du willst uns das aufdecken, aber eben nicht, um uns zu verdammen, sondern um zu sagen, komm zurück zu mir. Komm zurück zu mir. Und danke, dass in dir Umkehr möglich ist. Und danke, dass du uns begegnest, da wo wir sind, nicht wo wir sein sollten, nach der Maßgabe anderer oder nach unseren eigenen Maßstäben oder was wir denken, wo du meinst, wo wir sein sollten. Du begegnest uns da, wo wir sind. Und dafür danken wir dir von Herzen und bitten dich, dass deine Liebe ungehindert durch uns hindurchstrahlt auf die Menschen um uns her, dass sie dir begegnen und dass sie in dir ihr Zuhause finden. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Danke, dass du ein überwältigend schöner, großer, gnädiger Gott bist und dass deine Gnade uns gilt, jeden Tag und jede Sekunde unseres Lebens. Wir geben dir die Ehre, dir gebührt unser Lob heute und für alle Zeit. Amen.